sobald ich ein CDN implementiere, was ja eine gute Idee ist und in einer bunten Welt super geil ist, sobald wir es aber implementieren, lädt übermorgen bei irgendeinem Mitarbeiter zu Hause irgendwas nicht und das CDN ist irgendwie kaputt, weißt du? Das ist die Realität, ey. Und das ist dann oft immer so ein Ding, wo ich mir denke, so kacke, man muss, wenn man Tipps gibt, manche Tipps auch ignorieren. Also erstmal alle, die jetzt zuhören, frohes neues Jahr vom Helmwolf-Podcast von Stefan und mir. Ne?
Frohes neues zusammen.
Ja, mega geil. Heute geht es um diverse Themen. Ne? Es geht um Facebook-Video-Ads versus YouTube-Video-Ads. Es geht nochmal ein bisschen um den Erfolg von E-Commerce während Corona. Vor allen Dingen Black Friday und jetzt Ende Dezember war super krass und alle, die jetzt hier im neuen Jahr zuhören, wollen natürlich auch wissen, was geht bei uns dieses Jahr so ab. Wir reden über Shopify, die Entwicklung. Ja, also es ist eine sehr E-Commerce-lastige Folge, aber wir geben auf jeden Fall auch hier den ein oder anderen Tipp zum Thema Performance-Marketing. Wir reden über Geschwindigkeit von Websites und wie ich das so sehe und wie Stefan das so sieht. Da werde ich ja immer wieder gefragt, so, ey Malte, eure Seiten sind schlecht bewertet in den Page-Speed-Insights, wie siehst du das so? So ein richtiges Lieblingsthema von mir, werdet ihr schon merken. Also ich denke, das ist auch was jeden betrifft, einfach der hier irgendwie zuhört. Also wer interessiert sich nicht irgendwie für Geschwindigkeit von Websites? Ich meine, jeder weiß, es ist wichtig für Google Ads, wichtig für super wichtig ist das, aber mehr dazu später.
Genau, viel Spaß. Das Erste, was ich vielleicht mal fragen will, ich habe natürlich jetzt auch Werbeanzeigen von dir gesehen. Ja, ich habe das ja in der Regel, machst du ja nicht so viele YouTube-Ads und Facebook-Ads und sowas. Wahrscheinlich hast du jetzt eine Remarketing-Kampagne, habt ihr jetzt laufen. Mhm. Da wird mich natürlich mal brennend interessieren, wie die so läuft, ob du da was erzählen kannst.
Also ich muss sagen, ist ja immer so ein, man denkt sich ja immer so, wenn man so YouTube-Ads 10 Tage laufen lässt und man steckt da am Tag irgendwie 100, 200, 300 Euro rein, dann bist du natürlich relativ schnell, siehst du die Kontoabbuchung, 1.000 Euro weg, 2.000 Euro weg. Ja. Das ist natürlich immer ein bisschen, ja, ne, klar, denkst du dir so, oh, was bringt das jetzt alles? Ich muss sagen, wir haben zwar Conversion-Tracking zum Beispiel bei YouTube-Ads an, aber ich muss sagen, unsere YouTube-Conversions sind gar nicht so geil, muss ich sagen. Aber wir haben ultra viel Awareness, ey. Ich bin total. Also ich finde es so krass, gerade als YouTuber, du kannst ja echt geile Zielgruppen machen. Also wir haben natürlich Leute, die auf unserer Website waren. Wir haben auch ein bisschen ähnliche Zielgruppen mit drin, wenn auch nicht so viel. Ihr wisst ja alle, dass ich damit vorsichtig bin, ne? Aber vor allen Dingen finde ich geil, so Leute, die uns mal auf YouTube gefunden haben. Und da haben wir jetzt auch noch eine ausgefuchstere Strategie, die wir jetzt gerade fahren, dass wir auch diese 15-Sekunden-Anzeigen, 6-Sekunden-Anzeigen sollen noch geiler sein. Wir haben leider gerade kein Video für unsere Premium-Mitgliedschaft. Dafür mache ich ja vor allen Dingen Werbung, ne? Für unsere ganzen Kurse, Google Ads. Wir machen jetzt gerade, sind voll dran an einem Shopify-Shop. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu, dass wir gerade voll auf Shopify abgehen, weil wir haben so geile Kunden bekommen und so geile Anfragen im Bereich Shopify ist so interessant. Auch wirklich geile Shops, ich rede jetzt nicht über Dropshipping. Ne?
Du hast gemeint, du machst auch die Zielgruppe bei deinen YouTube-Ads auf ähnliche Zielgruppen.
Nee, da ich meinte gerade mit ähnlich eher so Zielgruppen, wo ich sage, die interessieren sich für die und die Seiten. Also ihr kennt das ja um diesen Zielgruppen-Tab im Google Ads, ne? Da gehst du drauf und dann machst du dir selber so Zielgruppen anhand von Website-URLs und so. Das meinte ich so mit Leute, die ähnlich sind. So wie wenn man bei Facebook sagt, derjenige interessiert sich für das und das.
Mach mal eine neue Kampagne, würde mich mal interessieren und mach mal ausschließlich Remarketing von Leuten, die deine Videos geschaut haben. Und
ja, haben wir. Das habe ich auch. Das haben wir natürlich alles in Einzelkampagnen.
Ja. Weil das müsste ja eigentlich gut konvertieren.
Ja, da haben wir einige Verkäufe, aber nicht so viele, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben dann 7 Minuten Verkaufsvideo oder was heißt ein Verkaufsvideo? Ich würde es gar nicht mal so nennen. Ihr könnt euch das gerne mal angucken. Das ist auf Facebook, hat auch mega viel Kommentare. Wir haben einfach nur ganz transparent unsere Sache erklärt, was wir machen. Und das ist gar nicht so das Billo-Verkaufsvideo.
Ja, ich fand's auch sehr gut. Also qualitativ hochwertig natürlich auch.
Ja, und das konvertiert aber nicht direkt so auf YouTube, aber ich muss sagen, der Effekt ist immens. Ich höre über alle Ecken jetzt wieder so, ey, ihr macht ja Ads und könnt ihr das für uns auch machen? Und das ist jetzt das Witzigste. Leute sehen sich ein Google Ads Video von uns an, sehen, dass wir aktiv ultra viel Ads schalten und wollen, dass wir Ads für sie schalten. Das ist schon mal so Punkt 1, richtig geil. Da ist sicherlich die ein oder andere Betreuung, sagen wir mal, für 3.000 Euro im Monat und das über 3 Jahre, die ist ja deutlich mehr wert als so ein Kursverkauf letztendlich am Ende des Tages, ne? dennoch macht uns Kursverkauf übelst viel Spaß, ne? Und es ist, klar, das ist mein Lieblingsbusiness, ne?
Der Kurs. Da muss ja auch nichts arbeiten für.
Ja, wir machen schon Livestreams, wir haben richtig coole Livestreams.
Okay, okay. So, ne? Aber ich meine, das ist halt eher keine Dienstleistung, das
mache ich. Ja, wir machen uns richtig Arbeit da draus, das kannst du mir glauben. Deswegen sind wir am Ende nur noch besser, ne?
Nein, ich meine, nur wenn du einen Verkauf hast, musst du nicht direkt für den Verkauf arbeiten.
Richtig, weißt, das stimmt, genau, ja, ja. Und es macht auch mehr Spaß, an 100 Leute ein Produkt verkauft zu haben. Und da sind ganz viele, die sind happy, als so einen Kunden zu haben, der bezahlt dir 3.000 im Monat und der mäkelt dann richtig rum, ne?
Das ist halt der Unterschied, deswegen.
Obwohl wir das auch nicht so oft haben. Also Kunden, wo ich mit drin stecke in den Projekten, die mäkeln eigentlich nicht rum. Aber am Ende ist Agenturbusiness zum Glück teils eigentlich schon eher auch ein, Angebotsmarkt. Also wir haben schon sehr, sehr viele Anfragen auf jeden Fall.
Ja, wie gesagt, ich glaube, letztendlich kann man das ja auch kombinieren. Wenn du jetzt Ads für deine Kurse machst, dann sehen sie ja automatisch theoretisch auch die Möglichkeit, dich so anzuschreiben. Ja,
richtig, also
das ist ja nicht nur eine Werbekampagne für die Kurse, sondern eben auch für die Agentur letztendlich.
Zumal man sagen muss, wir brauchen viele Anfragen, weil ich muss echt sagen, Jenny, Christian und so, die hier bei uns mit Vertrieb machen, also wir gucken schon echt drauf, dass wir eigentlich Augenmerk auf Bestandskunden auch setzen, und weil wir haben gute Bestandskunden, mit denen wir echt wachsen können. Also da ist es uns natürlich echt lieber, dass wir Bestandskunden halten und geile Projekte mit denen machen, ne? Die auch wirklich was bringen. Da muss ich dann ganz klar sagen, ey, wir sind ja nicht irgendwie ein 100-Mann-Unternehmen. Wir müssen ja nicht Vertrieb machen. Dennoch ist natürlich für uns wichtig, dass wenn mal, sag ich mal, wir hatten jetzt auch ein, zwei Kunden, die waren sehr Corona betroffen, muss man ganz klar sagen, weil die vorher nicht digitalisiert genug waren, wo man dann sagen muss, okay, da mussten dann Stunden gekürzt werden oder gegebenenfalls musste der Kunde rausgehen, wo wir dann sagen, okay, da sind wir natürlich sehr froh, wenn wir die ein oder andere Anfrage haben, die aber auch extrem zu uns passt, weil wir nehmen definitiv nicht jeden. Also wir machen zum Beispiel keine Funnel, auch wenn wir selber super viel mit Funnel machen. Nee, aber wir sind spezialisiert auf E-Commerce. So. Da bauen wir keinen Funnel für E-Books oder so.
Das finde ich auch nicht, super, ne? Gut. Also ich würde das auch nicht so aufwässern. Ich wurde auch schon angefragt für so viele. Die meisten Anfragen, wie gesagt, sage ich auch ab, weil es einfach nicht meine Hauptexpertise ist. Das heißt nicht, dass ich das nicht kann, aber das ist nicht, wo ich Experte drin bin. Weißt du, Funnel aufbauen, so, da gibt es Leute, die das tagtäglich machen, optimieren, das ist nicht meins. Ja, ich habe da auch keinen Spaß dran.
Ja, wir hatten dieses Jahr schon eine Anfrage von einem Saunaaufgusshersteller. Wir haben aber einen Saunaaufgusshersteller und wir wachsen mit dem zusammen. Wir würden niemals einen Saunaaufgusshersteller nehmen. Dann hatten wir dieses Jahr schon eine Anfrage von einem Regal-B2B-Hersteller. Wir haben aber einen Regal-B2B-Hersteller in unserem Portfolio machen, und wir wachsen mit dem zusammen. Das können wir nicht machen. Also wir haben sehr viele Anfragen, wo wir das Produkt einfach schon haben im Portfolio so, und da sind wir bei unserer Größe sicherlich nicht die, die sagen so, okay, also wir wollen auch gar nicht mehr so krass. Gerade durch Corona, das hat mir so ein bisschen die Augen jetzt geöffnet, dass ich sage, ich will nicht 20, 30 Mann werden. Ich möchte, dass wir so um die 10, 12 Leute immer bleiben eigentlich so. Es hat uns immer schon übelst viel Spaß gemacht. Wir haben ein richtig, richtig geiles Team, und wenn wir jemanden dazu ins Team holen, Stefan, die Türen sind immer offen für dich, habe ich dir vorhin schon im Vorgespräch wieder gesagt, aber es ist natürlich geil, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen man sich 100% versteht. Und das ist bei uns so, wir können es voll aufeinander verlassen.
Ich kenne das selber, ich meine, ich hatte das ja auch, ich hatte auch Angestellte, zu meiner Höchstzeit waren es nur 5, ja, aber das macht halt schon eine andere Art von Arbeit letztendlich dann auch, ja. Ich meine, ich war dann sehr viel auch mit so Bürokratischen beschäftigt, weil ich das natürlich selber übernommen hatte und dann halt auch mit den Problemen von den Mitarbeitern und sowas. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann der Fokus auch ein bisschen wechselt und dann du nicht mehr so stark im Operativen drin bist, und wenn dir das gerade Spaß macht, so kreativ zu arbeiten, das ist eher so meins, ja.
Das machst dann, du nicht mehr bei 30 Leuten, und das ist dann halt echt schade. Ja. Genau, und das ist das Ding, deswegen wollen wir gar nicht so krass wachsen. Wir wollen einfach bei die Berater alles rausholen, was geht natürlich, oder so viel wie geht, moralisch vertretbar, und
du kannst dich ja auch besser auf die Kunden konzentrieren. Bei mir ist es so, ich habe nie mehr als 3 Kunden eigentlich gehabt. Ich habe in der Regel immer so 2 Kunden oder so, die ich betreue. Ja, 2 Kunden, meistens dann größere Unternehmen oder sowas, aber da kannst du dich halt viel mehr fokussieren, weil du kannst jetzt nicht irgendwie, als wenn du jetzt Freelancer bist, 10 Kunden haben und dann sich um jedes gleich irgendwie vom Kopf her dich drum kümmern. Weißt du, was ich meine? Also es
absolut,
ist
ja,
auch,
ja.
Du musst dir auch Gedanken machen. Das ist, ich sag immer so, wenn du dich auf eine Sache spezialisierst, dann findest du dort die Probleme, aber du findest dann auch dort die Lösungen, weil du dich nur mit dem Kopf darauf spezialisierst. Weißt du, was ich meine? Auch das ist bei mir auch bei eigenen Projekten, Affiliate oder was auch immer so. Ja. Wenn ich zu viele Projekte habe, dann ja, komme ich nicht zurecht, weil das, weil du dann halt, wenn du ein Problem bei dem einen hast, dann gehst du halt zum nächsten, aber du löst das Problem nicht da, wo es ist, und da sind deine Gedanken dann zu stark verteilt.
Ja, das ist auch das Problem, wenn man zu viele Leistungen doch hat und zu klein ist. Wie zum Beispiel, da sehe ich manchmal, das ein oder andere Mal ist halt schon so ein bisschen so, da geht der ein oder andere total auf SEO ab, der andere geht total auf Google Ads ab, und dann sagt man, ey, guck doch mal ins Google Ads Konto rein, und dann antwortet der Mitarbeiter mit SEO Antworten. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau, Spezialisierung ist halt immer wichtig, wie gesagt. Ich finde das extrem gut, wenn man weiß, die Berater, das sind doch die, die Online-Shops voranbringen, oder selbst wenn du andere Sachen auch machst, aber zumindest, dass man ein Image hat. Weißt du, was ich meine? Und das ist gerade auch was, woran ich selber an mir irgendwo nachdenke. Weißt du, was ich meine? Weil selbst wenn ich viele Sachen auch kann, es ist trotzdem besser, wenn man für diese eine Sache steht. Wie gesagt, bei Scout, die ganzen Leute kennen mich als SEO. Ich werde immer wegen SEO angefragt. Und ich glaube, gerade so im Internet, so meine Personal Brand in Anführungszeichen, ist zu wischiwaschi noch. Und da muss ich mir auch Gedanken machen, wenn ich diese Richtung gehen will, bin ich mir auch noch nicht sicher, ob das der Weg ist, den ich gehen will. Aber wenn, glaube ich, ist so eine messerscharfe Positionierung extrem wichtig.
Absolut. Das kommt dann auch irgendwie von alleine, dass man dadurch mehr Erfolg hat, ohne dass man jetzt dann, also wenn wir das jetzt so ganz kurz nochmal ausbreiten und man darüber redet, dann merkt man ganz schnell auch, das hat ja sogar dazu beigetragen, dass jetzt unsere Kampagne mega erfolgreich ist. Also, wenn wir vor 3-4 Jahren geredet hätten, wo wir noch nicht komplett auf E-Commerce spezialisiert haben, sondern mehr auf nur Google Ads und Facebook Ads und das für jeden, da hätte ich Werbung geschaltet für uns als Agentur, und wen hätte ich targetiert? Jemand, der Facebook Ads eingibt. So, da gibt's ja übelst viel Anbieter, richtig viel Bullshit-Nachfrage, und derjenige qualifiziert sich ja gar nicht dafür, dass er schon ein Business hat, sag ich mal. Jetzt momentan schalten wir Werbung auf E-Commerce-Agentur. Einfach nur E-Commerce-Agentur, und man sieht unsere Website total an, dass wir E-Commerce-Unternehmen betreuen. Und wir haben Handel 4.0 Podcast, und wir sind da richtig voll drin. Und wir haben, die Ads funktionieren super geil. Also klar bezahlen wir 10, 20 Euro für einen Klick, ne? Aber wenn wir 20 Klicks haben, dann haben wir da auch, wenn wir wollen, 1, 2 Kunden, die wir da rauskriegen. Oder sagen wir mal, wenigstens auf jeden Fall gute Anfragen. Und wenn wir 1.000 Euro für einen guten Kunden bezahlen, ist das völlig in Ordnung.
Ne? Du, das sind aber auch so Dinge wie, weißt du, rein aus SEO-Gesichtspunkten, für Google bist du dann halt auch mehr die Autorität in dem Bereich. Das hat so viel Vorteile letztendlich, ja, wenn du dich auf eine spezifische Sache fokussierst.
Apropos Autorität bei Google, da habe ich eine Sache, die ich hier auf dem Zettel heute habe, um noch ein neues Thema anzustimmen hier. Page Speed neu gedacht. Verzettelt sich Google mit grausamen Details, ey. Das ist hier mein Punkt auf meinem Zettel. Ich hatte jetzt gerade wieder gestern eine Anfrage über Insta oder Facebook. Das sehe ich inzwischen gar nicht mehr, worüber das kam, weil das ist ja bei Facebook jetzt so aggregiert. Aber da hat mich jemand gefragt, warum die Berater-Website so langsam ist. Also nicht, warum sie langsam ist. Jetzt kommt's, warum sie so schlecht bewertet ist.
Okay.
Und ich bin immer so, dass ich irgendwie, also bei uns arbeiten jetzt 5 Leute an der Website, Stefan, ne? So, und wir nehmen eine Impresa als Theme, und wenn ich anfange, dann eine Speed-Optimierung zu machen, oder irgendwer bei uns eine Speed-Optimierung macht und irgendwas implementiert, dann haben wir nach 3 Tagen wieder, dass irgendwer Probleme hat mit dieser Seite. Also, dass irgendwas nicht richtig geladen wird oder irgendwelche Sachen passieren. Also, die Speed-Optimierung, ne, die und vor allen Dingen die Bewertung von Google mit diesen ganzen Werten jetzt, ne, hier mit diesen, da gibt's ja diese 3 sehr technischen Werte, auf die man da fast keinen Einfluss hat hier. Wie heißen die nochmal? Ich gebe jetzt selber mal Page Speed Insights ein, ne? Auf jeden Fall, pass auf, Stefan. Was mir aufgefallen ist, unsere Seite ist gut bei Google Ads bewertet, die Berater, lädt auch gut, auch auf dem Mobiltelefon, er funktioniert alles super, und die hat eine Bewertung bei Page Speed Insights, die ist bei 9. Ich könnte mich 9. eingraben. 9. Also 9 von 100.
Okay.
Aber es interessiert mich irgendwie nicht. Und mir geht das auch total auf den Sack, dieses Page Speed Insights mit diesen ganzen Daten. Und jetzt kommt's, was ich hier jedem sagen will und mitgeben will. Wir haben keine Chance, diese Daten zu ändern. Es liegt sicherlich auch nicht an unserem Hoster. Weil diese Daten liegen einfach daran, dass irgendwelche Sachen vorher geladen werden, die wir da selber irgendwie eingebaut haben. Und da müsste ich jetzt immer wieder hingehen und sagen, und da frage ich mich dann, ob es wirtschaftlich ist, ob ich jetzt 3 Klicks da mehr kriege über SEO, oder auch wenn es 100 sind, ob das was bringt, weil ich kann auch 100 Klicks für 1.000 Euro kaufen. Ich könnte aber auch 2 Wochen jemanden dran setzen, die Website optimieren lassen, dass irgendwie das eine Skript, was vorher gebaut wurde, damit es geil aussieht, dann so auch ist, dass es halt schnell ist. Und da weiß ich nicht, ob ich da jemanden dann 2 Wochen dran sitze, dieses Skript komplett zu ändern, ey.
Also ich habe die Seite gerade geladen, also ich finde jetzt nicht, dass sie langsam
lädt. Nee, die ist halt nicht langsam, die ist total scheiße bewertet. Deswegen habe ich ja meinen Punkt hier auch so genannt. Page Speed neu gedacht, verzettelt sich Google mit grausamen Details. Auch dieses Pingdom und so, ey, wie die bewerten, die, du denkst sofort, ey, du müsstest ganz viel tun. Aber unsere Seite rankt ja auch gut, also gut, läuft alles gut. Auch mobil, alles Tutti so, ne? Und die PageSpeed Insights, ey. Das hatte ich immer wieder. Es ist noch schlimmer geworden, als es früher war. Eigentlich wollten die da ein bisschen was dran verbessern. Was ich auf jeden Fall sagen will, für jeden, der hier zuhört. Wir können viele Tipps in Podcasts geben, aber wir sind keine Maschinen, ne? Und wenn du den Podcast von irgendeinem Marketer hörst und der gibt 100 Tipps in einem Podcast, dieser Marketer oder wir jetzt in dem Fall, wir können auch nur irgendwie 30 Tipps von 100 befolgen, wenn wir wissen, wie alles richtig geht. Wir leben aber nicht in einer perfekten Welt. Ich kann zwar YouTube-Videos machen über Speed-Optimierung und weiß, wie es funktioniert und weiß auch, was ein hier so ein CDN ist zum Beispiel. Also sobald ich ein CDN implementiere, was ja eine gute Idee ist und in einer bunten Welt super geil ist, sobald wir es aber implementieren, lädt übermorgen bei irgendeinem Mitarbeiter zu Hause irgendwas nicht und das CDN ist irgendwie kaputt, weißt du? Das ist die Realität, ey. Und das ist dann oft immer so ein Ding, wo ich mir denke, so kacke, man muss, wenn man Tipps gibt, manche Tipps auch ignorieren.
Das stimmt, ja.
Das ist total krass. Und bei mir ist das PageSpeed. Das ist echt so krass. Wir haben einen Kunden zum Beispiel, die Seite ist ultra schnell, Shopware, ne? Ultra schnell. Die Seite ist mobil, der Horror bewertet. Aber der Kunde, der macht so viel Asche. Und ich denke mir so, ey, aber wir vielleicht können nichts machen.
Noch mehr machen, wenn sie mobil besser
wird. Ja, kann sein. Aber ich weiß nicht, was die Kosten dafür sind. Die sind zum Beispiel, ja, es gibt da einen Wert, ich lese jetzt mal die Werte vor. FCP, First Content Full Paint, Largest Content Full Paint, LCP, ne? Dann haben wir FID, First Input Delay, das ist schon von Google, so aberwitzig, das immer so drei Wörter zu nennen, das kann sich keiner merken. Und dann haben wir Entschuldigung, jetzt mein Englisch, aber ich lese das jetzt gerade zum ersten Mal, wenn ich das zweite Mal lese, kann ich es vielleicht besser aussprechen. Cumulative Layout Shift, CLS, ja. Also kumuliertes Layout-Shift. So, das bedeutet, glaube ich, dieses CLS. Jemand geht auf die Seite und dann verändert sich später noch was auf der Seite. So, und dann haben wir zum Beispiel, wir haben Tests gefahren. Alter, das hat Zeit gedauert, den Entwickler, uns als Marketingagentur. Ich habe mir die Seiten angeguckt und dann waren ein paar, die waren so orange bewertet. Das war dann so nicht roter Bereich, nicht grüner Bereich, Mitte. Mitte ist immer orange. So, und dann haben wir für den Kunden versucht, der Kunde, der hat nämlich immer E-Mails bekommen von der Suchkonsole, dass manche orange bewertet sind. Was machen wir? Wir verschwenden Zeit, dann denken wir uns Sachen aus, wie wir das in den Griff bekommen, messen, ne, du kannst ja in der JavaScript, wer das mal gesehen hat, ey, das sieht so krank aus, Alter, da musst du der krasseste ITler sein, da, um da irgendwie noch durchzusteigen, ne, irgendwie so bei 100 Skripten und dann, ne, da brauchst du ein richtig Schema F, um da durchzurauschen und musst das eigentlich jeden Tag dreimal machen, also musst du es, sprich, teuer bezahlen lassen. So, und jetzt kommst, Stefan, dann haben wir da Sachen rausgefunden, haben dem Kunden gesagt, es soll das und das geändert werden, dann wurde der ITler beauftragt, da Dinge zu ändern, das hat wieder Geld gekostet, dann hat er das geändert und am Ende war unser CLS noch schlechter. Es war so krass, Alter. Es war so krass. Und das kostet den Kunden Geld. Ja, und deswegen, ich habe 2021 keinen Bock mehr auf Speed-Optimierung bei Websites. Entweder ein Baukastensystem kommt, wie zum Beispiel Shopify, und sagt, hier, das ist die Website, ich implementiere das oder ich packe da meine Produkte rein und die Seite ist dann schnell. Dann installiere ich mir irgendein, da hatte ich jetzt zum Beispiel auch gerade ein Gespräch mit einer Kundin, die hatte da so ein B2B-Plugin drin, das hat aber auch dann geladen, wenn normale Kunden drauf waren. So, wenn das verkackt, dieses Plugin, und es wird langsam, die Seite, dann kannst du es nicht benutzen. Oder du stellst Anfragen, dass sie es schneller machen. Selber sich aber hinzusetzen und diese Speed-Optimierung zu machen, ist meist komplett verschwendetes Geld. So richtig verschwendet. Entweder der Dienst kommt, zum Beispiel WordPress, und macht die Seite schnell und du benutzt es und es ist schnell. Der Theme-Entwickler gibt dir ein schnelles Theme. Du musst Sachen deinstallieren, sag ich mal, also wirklich rauswerfen. Das geht immer. Rauswerfen geht immer. Aber umprogrammieren, keine Chance. Und ich sag ganz ehrlich, bei dieberater.de, ich kann da nichts rausschmeißen. So. Also, ich schmeiß da sicherlich auch keine Vimeo-Videos raus, so, wo die Skripte dann da drauf sind. Oder, weißt du, deswegen wird dann eine Seite so langsam auf dem Mobil. Dann sind da Vimeo-Skripte, dann sind da Podcast-Folgen eingebettet. Nee, Alter, ich will, dass die Leute diesen Inhalt sehen. Das ist eine contentbasierte Website. Ey, und ich kann aber nichts machen bei irgendwelchen iFrames, die dann Skripte nachladen. Kann ich einfach nichts machen. Kann ich nichts tun.
Ja, du kannst ja Lazy Load und solche Sachen einbinden, dass die Inhalte unten erst später
laden. Hast du 10 Fehler, dann kommt ein Kunde und sagt, bei mir werden die Bilder nicht angezeigt. Dann machst du wieder Lazy Load aus, eine Woche später. Ich sag ja, die Realität ist immer anders bei Speed-Optimierung. Deswegen, das wollte ich mit euch allen teilen. Macht euch einfach keinen Stress wegen Geschwindigkeit. Wir haben eine super schlecht langsame Website und wir generieren Kunden. Okay? Ganz einfach.
Ja, es wird ein bisschen überbewertet vielleicht, ja.
Voll, Mann. Das wollte ich einfach für alle loswerden.
Solange die Seite nicht 5 Sekunden braucht zum Laden.
Ja, das ist wichtig, der reale Wert. Der reale Wert. Und da habe ich auch für alle hier einen einen Tipp. Man geht auf Untersuchen, auf Network im Chrome, ne? Jetzt, jeder Webentwickler hat hoffentlich Chrome an, da gibt es die meisten Tools, klar, Google und so weiter. Dann gehst du auf Network, dann gehst du statt online, machst du zum Beispiel so irgendwie sowas an wie 4G oder so, ja? Und dann stellst du zum Beispiel ein, du hast eine 50.000er Bandbreite und sowas, ne? Also da gibt es dann so einen Tab, der heißt Online. Und dann kannst du die Bandbreite einstellen unter Network im Chrome, Entwickler-Tab, untersuchen. Ne? Und da drosselst du einfach dein Internet sozusagen. Und dann guckst du mal, wie schnell dann die Seite lädt. Und wenn sie dann unter 3 Sekunden ist, ja, ist auch alles fein.
Ja.
Ja. Mach mal 4G an. Jeder sollte 4G haben. Ich hatte in Island auf dem Gletscher 4G. Wer in Deutschland kein 4G hat, der soll einfach nicht online shoppen. Ja. So.
Was hast du noch heute auf deinem Zettel stehen?
Wir sind schon ganz schön weit wieder, ne? Also ich wollte auf jeden Fall sagen, Shopify ist krass, wie es, wer jetzt ganz kurz mit seiner Agentur gerade so ein bisschen vielleicht am Anfang steht oder neue Kunden sucht auch als Agentur. Ich weiß, hier hören viele Agenturen zu. Shopify ist krass auf dem Vormarsch. Also wenn ich mir die im KeywordTools.io zum Beispiel oder bei Google Keyword hier, ne, Dings, wenn ich mir da die Werte angucke, Shopify ist so krass am Wachsen. Auch die Interesse an Shopify. Es gibt so geile Shops. Wer da Interesse hat, welche Shops es so gibt, die echt geil sind und nicht nur so Dropshipping-Shops. Ich habe eine Podcast-Folge mit dem Partner-Manager-Lead aus Deutschland gemacht, dem Hagen. Die wurde jetzt heute Morgen veröffentlicht im Handel 4.0 Podcast. Super geil geworden. Ich liebe diese Folge. Der Hagen ist auch echt super entspannt, hat echt viel Spaß gemacht und gibt echt Einblick in Shopify, so hinter die Kulissen. Ich glaube, so haben wir die Folge auch genannt, also Handel 4.0. Und Shopify will ich nur jedem hier ans Herz legen. Ich habe ihn dann nämlich auch gefragt, ey Hagen, wie sieht's aus, wenn man jetzt 2021 sein Geschäftsmodell so ein bisschen auf Apps für Shopify aufbauen möchte? Sind da, sag ich mal, so ein bisschen Gaps? Also habe ich da viel Nachfrage und gibt's da vielleicht noch gar nicht so viele Agenturen? Und er hat gesagt, ey, ist ein krasser Wachstumsmarkt. Und die Leute haben einfach Bedürfnisse an Apps, Bedürfnisse an Agenturen. Und der Markt wächst da, glaube ich, schneller, als die Agenturen wachsen können. Also es ist wirklich so.
Es ist richtig geil. Ich sehe es selber auch. Wie gesagt, ich bin ja auch Affiliate-Partner von Shopify. Also die Zahlen gehen sehr, sehr stark nach oben.
Und das ist mein Tipp hier, mein Neujahrstipp für alle, die hier den Handel 4.0, die den Helmwolf natürlich auch für Handel 4.0, aber die jetzt hier Helmwolf hören und eine Agentur sind, Freelancer, guckt euch Shopify an. Es ist wirklich, die haben sich da ein Ökosystem aufgebaut. Es ist total krass. Auch die Anmeldung, wie einfach das alles geht, Shops hinzuzufügen. Ich habe gestern gerade wieder in meinen Partner-Konten Shop hinzugefügt. Von jemand von einer dritten, sozusagen, ich habe mit ihr telefoniert, gesagt, füg mich da hinzu. Das hat 3 Sekunden gedauert, ich hatte da Zugriff und super geil. Ich finde es einfach Wahnsinn.
Absolut, ich habe es ja damals auch für ein YouTube-Video getestet, Shopify, und fand es auch extrem cool, damals schon vor 2 Jahren oder so.
Absolut. Und dann auf jeden Fall 2021 jetzt. Also wenn es so weitergeht mit Corona, wer mir bei Insta folgt, hat vielleicht gestern die Insta-Story von mir gesehen, mein Kaufverhalten hat sich geändert und ich glaube, das aller Menschen. Also Smartphone-Käufe sind so krass wie nie, ganz klar. Wir hatten den heftigsten Black Friday jemals in Deutschland. Weihnachtsverkauf war sowas von heftig und ich habe gestern gerade mit einem Kunden geredet, die haben gesagt, ey, wir hatten noch nie Käufe in einer Silvesternacht und Neujahrsnacht, also so viele Käufe, vielleicht mal einen, aber die hatten einfach zwischen 12 Uhr und 1 Uhr nachts hatten die 5, 6 Verkäufe. So. Und das ist, die hatten da, also wer die Daten so von Silvester und so kennt, da haben selbst Riesenshops haben da nicht so viel Verkäufe zu der Zeit.
Ja, und das ist, man ja nicht raus, ja.
Ja, und ich meine, das ist nicht witzig, dass man nicht raus darf. Aber meine Prognose ist folgende. Ich hoffe natürlich für jeden, dass der Lockdown dann aufhört, dass Leute wieder rausgehen können, auch offline shoppen können. Ich hoffe aber auch, dass sich alle, die jetzt momentan ein Offline-Business hatten und jetzt leider gerade geschlossen haben, dass die sich halt online so gut aufstellen, dass sie davon profitieren, dass der sozusagen der Käufermarkt sich so weit verändert hat und noch weiter digitalisiert ist, dass einfach viele die Chance haben, jetzt nicht nur offline ihre Sachen zu verkaufen in ihrem Teeladen vor Ort, sondern eben auch ihre Nische besetzen können. Und ich finde es immer Wahnsinn, dass du eben mit so Tools wie Shopify oder Shopware, dass du relativ schnell von zu Hause einfach den größten Unternehmen der Welt Konkurrenz machen kannst. Wie zum Beispiel Amazon oder so. Und das geht. Und die Leute, also ich zum Beispiel, wenn ich Spezialsachen bestelle, und das sind, ist bei den meisten so, dann bestellst du zwar, ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Stefan? Hast du auch so ein hybrides Kaufverhalten, mal Amazon, aber für manche Sachen hast du so deinen Lieblingsshop?
Nee, ich bestelle eigentlich ganz selten online und wenn dann nur bei Amazon.
Okay, krass. Das ist
Also ich
krass.
bin grundsätzlich, ich weiß nicht, ich kaufe grundsätzlich nicht so viel Sachen. Wenn, dann kaufe ich sie bei Amazon.
Geil, und du lebst im Wald.
Nee, ist mir echt gerade aufgefallen. Ich hab echt im Jahr vielleicht so sechs, sieben Sachen, die ich über Amazon bestelle. Und das war's,
Ja,
was ich online bestelle.
krass.
Und ja.
Krass, ey, da unterscheiden wir uns echt. Also, ich freue mich halt immer über jede Sache, so, die ich online erstelle und Erfahrungen mit neuen Shops mache, weil es halt auch so ein bisschen unsere Spezialisierung inzwischen ist, E-Commerce. Und ich gucke mir dann immer an, wie ist so der Bestellprozess, wie läuft das jetzt so,
Ist bei
woher
mir
wurde das
ist.
geliefert, wie lange war die Lieferzeit und
Ich habe
so.
letztens was bestellt. Ich meine, wahrscheinlich liegt es bei mir auch daran, dass ich Schwabe bin. Aber ich habe
Ganz
jetzt
lange
letztens
war
bei Black
das.
Friday mal bei einem anderen Shop bestellt. Und zwar beim Mediamarkt. Und das war eine absolute technische Katastrophe. Also, wie du gesagt hast, es ist interessant, die Technik dahinter zu sehen. Erstens, ich habe keine automatisierte Bestätigung nach dem Kauf bekommen. Das finde ich schon mal, das geht gar nicht. Ja. Das war am Wochenende und dann habe ich wahrscheinlich per Hand am Montagmorgen, dann hat dann jemand die Bestätigung verschickt. Ich habe gedacht, ich spinne, ja. Und
Krass, das ist heftig, ja.
dann konnte ich nicht die Bestellung, also ich will gar nicht damit anfangen. Auf jeden Fall war der Kaufprozess bei so einer Riesenbrand technisch eine absolute Katastrophe aus meiner Sicht. Und das hat mich wieder bestätigt darin, dass ich halt, wie gesagt, eher bei Amazon, da fühlt man sich irgendwie sicherer. Wie gesagt,
Okay,
ich weiß nicht, obwohl es Mediamarkt ist, aber ich bestelle halt sehr selten bei anderen Online-Shops. Nicht, dass ich das jetzt grundsätzlich nicht machen würde, aber es ist einfach nur mein Verhalten.
ja, das stimmt. Also, wenn ich so auf Saturn und Mediamarkt online bin, dann gucke ich immer noch nach Alternativen, weil ich keine Lust habe bei so. Also, oft sind die Shops solcher großen, die dann so Oversized-Systeme auch haben, sagen wir mal Magento oder ich will jetzt mal keine anderen Namen nennen, weil mit denen bin ich per se ja auch nicht irgendwie auf dem Kriegsfuß. Magento fand ich noch nie geil, deswegen nenne ich Magento hier. Andere kann ich nicht so ein Bild drüber machen. Ich meine, es gibt ja noch andere so Lösungen, die so riesen Frameworks sind. Da sage ich jetzt mal nicht, dass ich die nicht mag, aber so Riesensachen wären Spryker oder Rockio oder so, ne? Aber da ist es dann oft so, die mögen echt gut sein, aber wenn es dann wirklich so ganz eigene Lösungen sind, die verkacken es dann oft so doll, wenn die sich vielleicht auch nicht auf Frameworks verlassen.
Ich finde auch also es
Das
gibt ja
ist
so
so krass.
Programmierer, die sagen, ich würde niemals eine Website mit WordPress machen. Ja, aber WordPress ist halt proven. Weißt du, die ganzen anderen Dinge, die technischen Eigenentwicklungen, die haben oft so viele Bugs, klar, und du bist so flexibel auch mit WordPress und sowas. Ich verstehe diese Leute nicht. Ja. Also, das halt
Ja,
dann
ist
die Ehre
krass.
von Programmierern wahrscheinlich
Ja.
gekränkt.
Und ich habe jetzt aber auch gesehen, also so viel große und gute Shops, wo ich auch selber bestellt habe. Ich verrate jetzt mal nicht zu so viel. Ich zum Beispiel bei einer Sache, Gießwein zum Beispiel, habe ich neulich mal eine Mütze bestellt. So, war alles super easy. Retour war easy. Hört sich jetzt fies an. Also die Mütze war mir einfach ein bisschen zu groß, ne? Aber Gießwein, super geil. Die haben krasse Schuhe da und so, ne? Ist jetzt Werbung hier. Nee, keine Ahnung, aber Gießwein war echt geil und es ist ein Shopify-Shop, habe ich dann später erst im Podcast erfahren, aber da waren noch ein paar andere und die sind riesengroß, keine Probleme bei den Bestellungen dort. Oder ich habe zum Beispiel Tarion.eu, ich war auch schon oft bestellt, super geiler Bestellprozess, Shopify, ich war völlig beeindruckt so, ne? Also Shopware finde ich, bin ich auch echt absoluter Fan von, ich bin jetzt nicht der größte WooCommerce-Fan, hört sich jetzt weird an, weil Jonas hier hat auch WooCommerce. Also ich bin einfach kein German Market und Germanized Fan, ganz einfach. Und ich finde, da sind einfach zu viele Plugins im deutschen Markt mit dem Spiel. In Amerika würde ich vielleicht auch WooCommerce einsetzen, aber in Deutschland bin ich ein
Ja, wenn ich jetzt einen
bisschen.
Online-Shop machen würde, würde ich auch ganz klar Shopify benutzen. Also
Ja, als kleiner Online-Shop ich auch inzwischen.
absolut, ja.
Absolut.
Das macht hier die Sache so leicht. Ich meine, du kannst innerhalb von einem Tag so einen Shop erstellen. Das ist halt schon cool.
Ja, obwohl ich auch geile Shopify, geile WooCommerce-Stores kenne. Also ich finde den Tewald-Shop von Jonas echt geil. Einzige Grund, warum er wechseln würde zu Shopify, ist wegen der Point-of-Sale-Anbindung. Und wir haben halt Poreya.eu haben wir komplett gebaut und den finde ich bis heute auch ziemlich nice und ziemlich geil. Da bin ich ziemlich froh, dass wir das auch mit WooCommerce gemacht haben. Es passt einfach super irgendwie.
Ja,
Ja, aber
jetzt
vielleicht würden wir inzwischen auch mit Shopify das Ganze machen. Ja.
haben wir schon eine halbe Stunde. Hast du noch das Thema, weil ich würde noch gerne ein Thema, aber ich glaube, darüber würde ich gerne eine ganze Folge machen das nächste
Das können wir ja
Mal.
gerne machen, ja. Willst du schon mal anteasern? Hau mal
Ich will
raus.
schon mal anteasern. Und zwar habe ich bei Sistrix eine Auswertung der letzten Jahre der Gewinner und Verlierer der besten SEO-Seiten halt gesehen. Und da war ein Online-Shop dabei. Zoo Plus ist ja einer der größten Online-Shops.
Bin auch Kunde. Voll der Kunde. Habe immer so Punkte beschenkt, immer so kleine Ratten und Mäuse für unsere Katze.
Und die haben extrem positive SEO-Entwicklung gemacht im letzten Jahr durch eine Strategie, über die ich gerne sprechen würde.
Okay. Und
ich fand es sehr interessant.
Geil. Geht los, nächste Folge. Obwohl, also ich habe auch noch eine Folge, um das schon mal anzuteasern, was kommt. Ich habe zwar aber gleich noch zwei YouTube-Videotipps, also so ein bisschen meine Erfahrung jetzt über die Feiertage, die ich gesammelt habe, Facebook versus YouTube. Da hast du ja vorhin schon nach meinen Ads gefragt. Super interessant, da habe ich noch ein, zwei Fakten, das habe ich mir vorhin vergessen. Aber vorher noch ein Teaser. Also ich will auf jeden Fall mit dir über lokale Kampagnen reden. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, habe mir richtig viel Daten angeguckt, auch bei zwei, drei Konten, wo wir es eingerichtet haben, zum Beispiel bei Teewald. Da bezahlen wir 5 € am Tag und haben einfach irgendwie so 1 Million Views über so 30 Tage. Und ey, das ist so für so lokale Businesses, wenn ihr wieder aufmachen dürft oder das wenn ihr gerade aufmachen dürft. Google Ads meine ich.
Wie
Google Ads für lokale. Wir haben Impressions, genau. Impressions. Ja, okay. Ja, Impressions bei Display-Netzwerk-Kampagnen, ne? Aber es sind diese Local-Pack-Kampagnen, ne? Die haben das jetzt ein bisschen geändert, aber da sollten wir auch eine ganze Folge machen, weil da gibt's ein paar Hacks, sag ich mal, ne? Das ist ganz wichtig. Da gibt's echt ein paar, auch so ein paar Hürden und so, ne? Bei Einrichtung. Aber ey, du bezahlst 5 € am Tag und wenn du hier in Dresden bist und du gibst Teewald ein, wir sind immer da in diesem Local-Pack und wir bezahlen da 5 € am Tag. Ich find's so geil und die anderen machen das nicht. Ich find's so krass. Also wenn, wenn du Teeladen Dresden eigentlich. Wir sind immer am Start, ey. Ich find's so geil. Wenn du in Dresden bist, hier, Teewald, ganz oben, wir bezahlen 5 € am Tag. Das ist so hart, Alter. Das ist so krank. Das ist wirklich, also, ich habe jetzt nämlich auch eine Strategie, ey, alle lokalen Läden da draußen. Wir haben zum Beispiel ein Restaurant, das möchte ich ganz kurz erzählen. Wir haben ein Restaurant, mit dem wir befreundet sind, so, also Jenny hat die Geschäftsführerin animiert, statt den Laden zuzumachen, einfach von dem Biohof, wo die Sachen beziehen, die Sachen dann im Laden zu verkaufen als Gemüsemarkt. Weil das Restaurant musste zumachen und sie durfte auch nicht, weil das Geschäftsmodell ist ein bisschen anders. Das ist jetzt kein klassisches Pizza-Restaurant, die dann irgendwie ausliefern können. Die haben, ist ein bisschen anders, ist ein veganes Ding, ne? So. Und das Problem ist, dass sie einfach nicht verkaufen konnte aus dem Laden raus. Das ging nicht. Genaue Details weiß ich jetzt nicht. Aber sie hat sich sozusagen umgebaut zu einem Gemüseladen. Und das war so ein bisschen, es war ihre Idee. Jenny hat gesagt, denk nochmal nach, was du so machen kannst. Und wenn du dann als Gemüseladen natürlich nicht bekannt bist, so, um dich über Corona, über Wasser zu halten, da ist dann natürlich super geil, wenn du eine Strategie fährst, dass du so einen neuen lokalen Laden hast, den du eben aufmachen darfst, weil das Gesetz sagt, okay, das Produkt ist erlaubt, wie zum Beispiel Teewald darf auch aufhaben, ne? Dass du dann eben diese lokalen Ads für wirklich Spottpreise buchst und die ganz viele Leute auf einmal dann sagen, ah, da gibt's noch einen Gemüseladen. Also so, wenn ich eingebe zum Beispiel sowas wie Einkaufen oder Supermarkt und ich will einfach mal wieder gucken, okay, wo ist jetzt gerade der nächste Supermarkt hier gerade um mich rum? Ey, Supermärkte wie Rewe und so, die schalten diese lokalen Ads nicht. Das heißt, du bist dann sehr schnell mit im Game drin, dass sich Leute in diesem Local Pack, also in diesen lokalen Anzeigen finden. Und da habe ich ein Video drüber gemacht in unserem Google Ads Kurs auf Website Piloten, aber ich würde gerne auch das Wissen kostenlos für alle, die unter Corona leiden. Das kann unter die Leute, also ja, voll.
Dann erzähl noch schnell deine Erfahrungen mit Facebook Ads, Video Ads und
zwar wir haben 7 Minuten Verkaufsvideo, ne? So. Das funktioniert super auf Facebook, super, super geil. Aber auf YouTube funktionieren 6-Sekunden-Anzeigen deutlich besser. Deswegen sind wir gerade vorher in 6- und 15-Sekunden-Anzeigen dran. Niemand guckt sich vor einem YouTube-Video irgendwie ein 7-Minuten-Video an. Deswegen, es bringt zwar was für unsere Awareness, aber wir haben nicht so viel Verkäufe über ein 7-Minuten-Video, dass wir irgendwie in Stream da reinpacken bei YouTube. Das ist nochmal so mein Tipp, aber ich wurde das jetzt öfter mal gefragt, Malte, wir sehen öfter eure Werbung und so, was bringt das? Ich muss sagen, bei Facebook haben wir ultra viele Käufe, direkt, weil die Leute gucken das komplett an und sagen, ey, voll geil die Mitgliedschaft, finde ich gut. Und bei YouTube ist es aber mehr so nur Branding und das finde ich halt voll interessant. Und jetzt shiften wir gerade, da kann ich gerne dir nochmal irgendwie berichten, weil du bist ja auch voll der YouTube-Ads-Fan, ne? Wie es dann läuft mit unserem 6-Sekunden und wir machen ein 6-Sekunden-Video, weil das noch besser funktionieren soll, aber wir machen auch ein 15-Sekunden-Video, weil wir haben halt schon, um so eine Mitgliedschaft zu erklären oder unser Modell, ist halt schon fies, in 6 Sekunden irgendwas zu erklären, ne?
Das stimmt, ja.
Es gibt nicht mal Musik, die so cool ist. Ja, genau. Das war hier noch. Ja, und ansonsten Alles, was ich hier noch stehen habe, ist nicht so wichtig wie das, was wir jetzt besprochen haben, glaube ich.
Na gut, dann können wir ja das nächste Mal die fachlichen Themen spezifischer besprechen.
Auf jeden Fall, ich freue mich auf deine Systrix-Auswertung.